Ja, danke für das zahlreiche Erscheinen. Genau, also wie schon angesprochen, ich werde heute über Algorithmic Fairness reden. Das ist ein bisschen, aber auch nicht wirklich ein neues Forschungsgebiet. Und zwar entspringt das aus dieser Kritik an Algorithmic Bias, das hat man jetzt eh schon wahrscheinlich in mehreren Vorträgen gehört. Vor 2 Wochen wurde das als größtes Problem für Artificial Intelligence oder eigentlich Machine Learning benannt von dem Google AI-Chef, weil es eben schwer kontrollierbar ist. Also das Beispiel, was ich hier habe, das ist schon eigentlich ein Jahr alt, aber kürzlich, weil es auf der Grace Hopper-Konferenz hergezeigt wurde, mal wieder was wieder größer in den Medien. Und zwar, da geht es um Google Translate, welches aus dem Türkischen genderneutrale Wörter oder Bezeichnungen in Pronomen, also Person ist ein Doktor, ein Arzt oder Ärztin. Wenn man es dann ins Englische übersetzt, auf einmal an Bias, also ins Männliche beim Arzt und ins bei der krankenpflegenden Person ins Weibliche, in die Krankenschwester übersetzt wird. Genau. Das ist eben so eine also niemand wollte das, das ist unerwartet passiert. Und da gibt es viele Beispiele von so unerwarteten Biases, die da gelernt worden sind. Viele haben vielleicht von dem Twitter-Bot Tay gehört, der durch Interaktionen rassistisch, sexistisch quasi zum Nazi wurde. Oder Word2Vec, wo aus Google News Texten versucht wurde, Analogien zu extrahieren. Und da kommen dann, also wenn man dann zum Beispiel so Sachen hat wie Mann, Frau, ist wie König zu Königin, das funktioniert. Aber das Spannende ist, es lernt auch wieder da einen Bias, also die Mann zu Arzt ist wie Frau zu Krankenschwester. Bei Programmiererin hat man das Gleiche probiert, da war die Programmiererin dann Person, die zu Hause arbeitet, also der hausarbeitenden Person zugeordnet. Genau. Also das reproduziert quasi den Sexismus, den Rassismus in den Daten, der in der Gesellschaft verankert ist und dadurch in die Daten kommt. Anderes Beispiel, was auch im Sommer, glaube ich, recht groß war, war dieser Seifenspender, der automatische, der Menschen mit der Hände mit dunkler Hautfarbe nicht erkennt. Ja, da kann man sich fragen, wie divers wohl das Entwickler in ihrem Team und das Testing-Team, dass da sowas nicht aufgefallen ist. Anderes Beispiel ist Diskriminierung durch Digital Divide, habe ich das genannt. Das ist zum Beispiel die Street Bump App. Die wurde dazu verwendet, um in den USA um Fehler in Straßen zu melden. Und das Spannende ist jetzt, dass nicht alle Personen ein Smartphone haben. Also ältere Menschen eher weniger, ärmere Menschen sind oft Menschen, die sind oft Schwarze in den USA. Und dementsprechend hat das halt dafür gesorgt, dass in gentrifizierten Gegenden, weil die jungen, hippen Hipster, die haben alle die Smartphones, dass die und verwenden gern so coole neue Apps, dass die dann runtergeladen haben und dann halt das ganz viel gemeldet haben und quasi dann Ungleichheit verstärkt hat. Ungewollt. Habe ich hier noch eine Sache, die da auch gerade viel diskutiert wird im Kontext, ist eben diese Filterbubbles oder Feedback-Loops, die eben bestehende Verhältnisse verstärken sollen. Als Beispiel wieder aus den USA, die Vorhersage von Kriminalität in Regionen, um Polizei zuzuordnen. Das basiert halt auf historischen Daten und die historischen Daten haben einen haben rassistischen Bias drin, hat man herausgefunden. Einfach weil Leute bei der Polizei vermutlich in den USA, also halt eher Leute, schwarze Menschen ins Gefängnis nehmen, noch eher die Gegenden patrouillieren. Also, und das Problem, und diskutiert wird da jetzt dadurch, dass die Polizei das dann verwendet und anhand von dem dann gewisse Regionen abgrast, quasi ermutigt oder in der Erwartungshaltung durch den Algorithmus dort dann hingehen und dann direkt fast suchen nach Leuten, die die Kriminaltaten begehen und dann eh schon in den Orten, wo es eh schon aufgrund der historischen Daten eben diesen rassistischen Bias gibt, also die ausgewählt wurden mit diesem rassistischen Bias, und dadurch verstärkt sich das dann, also wie mit diesem Filterbubble, dass es immer schlimmer wird. Genau, und ProPublica hat in den Pre-Trials, Detainment bei Pre-Trials, also dass man festgehalten wird, weil man vielleicht nochmal eine Straftat begeht, also wieder in den USA, bis zum abschließenden, bis zur letzten Verhandlung. Und damit basiert die Entscheidung auch auf Wahrscheinlichkeiten. Also ob man Personen, weil sie so gefährdet sind, dass sie nochmal eine Straftat begehen, festhält in Haft bis zu ihrem Urteil. Und da hat man halt ProPublica auch einen rassistischen Bias aufgrund dieser historischen Daten gefunden. Und das wird auch gerade stark diskutiert, vor allem auch in dem Kontext, was ist quasi wichtiger, Sicherheit unter Anführungszeichen oder Grundrechte, also Gleichbehandlung mehr oder weniger. Genau. Und ein Punkt, den ich auch noch anbringen wollte bei diesen unerwarteten Konsequenzen, ist die Verbreitung von diesem Bias durch offene Daten, Libraries und alle anderen Dinge, die wir verwenden. Also wissen wahrscheinlich eh die meisten, Wikipedia macht da regelmäßig Vorträge, dass auch Wikipedia Bias hat, wird hauptsächlich von Männern aus dem Westen, globalen Norden geschrieben. Dementsprechend sind auch Wikidata und Wikipedia, was Leute verwenden, haben einen Bias. Und das muss man natürlich beachten, also kann man nicht einfach verwenden. Also wenn du dann das Tooling verwendest, dann übernimmst du quasi auch den Bias. Genauso auch, wenn du Google Translate verwendest oder die Bilderkennungsalgorithmen von Google, die vor 2 Jahren eben dieses Problem hatten, dass sie Menschen mit dunkler Hautfarbe als Gorillas erkannt haben. Ja, kennen die Leute wahrscheinlich alle. Genau. Ja. Also da gibt es eben diese unerwarteten Konsequenzen, das man nicht wollte. Aber das wollte ich auch noch erwähnen, natürlich gibt es auch unethische Informatik. Also nicht nur diese unerwarteten Dinge, sondern auch, wo die Leute bewusst Illegales, Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Oder vielleicht für manche Leute nicht in Ordnung sind. Also so ein Wert, der, würde ich sagen, sehr akzeptiert ist in so Systemen, ist so Gewinnmaximierung. Also wenn wir dann diese ganzen Fitness-Tracker denken wo man jetzt bei den Hiring, also bei der Anstellung von Leuten versucht, so Scores erstellen von den Leuten, um dann zu sagen, wer hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass am besten arbeitet, die auch teilweise Biases haben, aber quasi unethisch sind, weil eigentlich will man ja komplett fair sein, aber trotzdem eben so ein bisschen da mit so einer ökonomischen Verwertbarkeitslogik in Konflikt stehen. Und letztes Jahr gab es doch eine größere Welle an Veröffentlichungen zu unethischer Software nach diesem VW-Abgas-Skandal und auch diverse Talks, dass wir quasi uns als dass sich die Developer in den Community sich da mehr auseinandersetzen muss mit dem, was sie wirklich produziert. Beispiele waren da eben Nudging für Werbung für unethische Produkte aktuell war die Vorhersage von Sexualität anhand von Bildern, also das sehe ich so als unethische Forschung, wo es dann, das hat sogar die Krone geschafft bei uns, also mit diesem Gaydar oder so wurde das genannt, glaube ich. Oder vor einem Jahr, das hat es auch in den Journal geschafft, die Vorhersage von Kriminalität anhand von Gesichtsmerkmalen. Das ist, erinnert alles an Eugenik, was eigentlich schon vor sehr langer Zeit als problematisch und keine sinnvolle Richtung abgetan werden wurde. Aber kommt wieder. Also man sieht, wir brauchen diese Diskurse zu unethischer Informatik, weil einfach viel passiert und wir müssen drüber reden. Ja, genau. Und jetzt Algorithmic Fairness. Also die Annahme ist eben, dass Software und Daten nicht neutral sind. Ist eh klar, wenn sie in der Gesellschaft sind, haben sie politische Konsequenzen. Und dadurch sind eben diese eher informatikgetriebenen, also eher noch mit einem stärkeren Informatikanteil Communities entstanden, wie die Fairness and Accountability in Machine Learning Workshop. Jetzt gibt es auch die erste Fairness and Accountability in Transparency in Algorithms Konferenz. Genau. Aber was man eben sagen muss, Politik von Technik ist etwas, was schon sehr lange in der Sozialwissenschaft untersucht ist. 1996 hat die Helen Nissenbaum zum Beispiel so Biases in Computersystemen schon publiziert und da schon quasi kategorisiert, was so die größten Probleme sind. Und bei uns, also in der Informatik-Community, ich komme aus der Informatik, da fängt man jetzt damit an und hört halt auch wieder begrenzt an die Sozialwissenschaft, würde ich sagen. Also wäre sicher sinnvoller, da mehr zu machen. Genau. Und da gibt es halt dann, also aus meiner Sicht, zwei zentrale Fragen. Also, oder für mich von dem, was ich gelesen habe bis jetzt, eben, was ist Fairness? Und wie entdecken wir an Unfairness? Also, was ist eigentlich fair und wie finden wir es raus? Und genau, da das hier eigentlich mehr so wie ein Meeting gedacht ist, fange ich mal an mit einer Frage. Und wollte euch fragen, ob ihr schon Erfahrungen gesammelt habt mit unfairen oder diskriminierenden Software-Systemen oder ob ihr schon mal Informatik verwendet habt und das Gefühl gehabt habt, ja, das war irgendwie nicht so, wie ich das gern hätte oder wollt. Oder ob ihr Leute kennt, die da schon irgendwie Schwierigkeiten hatten. Okay.
Naja, keine Ahnung, ich würde mal sagen, auf jeder Plattform, auf der man irgendwie ein Geschlecht angeben kann, fängt das ja meistens schon an, allein damit, welche Werbung man schon kriegt. Weil wenn ich jetzt mich bei Facebook anmelde, was ich Gott sei Dank nicht getan habe, aber sonst kriegt man halt, also da ist mal direkt, ja, wenn du männlich oder weiblich ankreuzt, dann hast du auf jeden Fall schon mal, und im Endeffekt ist es das, ne, weil es wird schon mal, du wirst dahingehend, ob die dann dein biologisches Geschlecht annehmen oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall, darauf wird man schon mal beurteilt und sagt, passt, schicken wir mal die Werbung raus. Ist im Endeffekt weder fair und im Endeffekt auch diskriminierend, weil du wirst schon mal in eine Schublade gesteckt, ohne irgendwas dazu beigetragen zu haben.
Genau den Punkt würde ich gerne aufgreifen. Ich glaube, Werbung ist da das kleinste Problem. Denk an jede Transgender-Person, die irgendwie komisch angeguckt wird, wenn ein Schaffner in der Bahn ihr Ticket kontrolliert, weil dein Geschlecht angegeben ist. Und also im ersten Moment fiel mir nichts ein, wo Informatik irgendwie da blöd ist, aber das ist im Grunde genommen jedes männlich oder weiblich, das du irgendwo angeben musst.
Ich melde mich auch kurz, dann kommst du dran. Zu männlich oder weiblich, ich bin beruflich Business Analyst und definiere Software-Systeme. Und versuche bei jedem System das Geschlecht rauszubekommen. Es ist nicht den Leuten aus dem Hirn zu bekommen. Also ich sage immer, sagt mir, was es relevant ist. Nein, das Geschlecht müssen wir erheben. Das ist, ich weiß nicht, woraus am Geschlecht so wichtig ist bei Software.
Es ist schon immer wieder mal gekommen, das Thema, welche Daten werden überhaupt gesammelt? Also wenn ich ein Programm aufmache, also gut, vielleicht für irgendwelche Facebook, sonstige Sachen, da brauche ich vielleicht an irgendeiner Stelle noch das Geschlecht, weil man irgendwie miteinander kommuniziert, aber regelmäßig, und da geht es ja um unfaire und diskriminierende Software-Systeme, welche Daten ich regelmäßig eingeben soll, um ein Software-System überhaupt zu nutzen. Also bei mir geht es dann, manchmal gebe ich so, einmal so, mal so. Also eigentlich ist es da an der Stelle schon diskriminierend, wenn ich für die Verwendung von Software Daten eingebe, die dazu überhaupt nicht benötigt sind. Und das ist grundsätzlich, sage ich mal, momentan bei 90% der Fall.
Okay, ich hätte gerne auch noch eine zweite Frage, oder? Ah, nein, okay. Genau. Also bei diesem, eine Sache muss ich jetzt noch sagen, zu diesem, warum das jetzt so großes Thema ist. Auch ist, weil die Algorithmen oder Software-Systeme immer mehr eingesetzt werden in Entscheidungsfunktionen. Und Lawrence Lessig hatte schon 1999 festgehalten, quasi Code is Law, also Software oder Programmcode gibt quasi Räume vor und in denen agiert man dann. Und die Systeme ersetzen damit dann quasi menschliche Entscheidungen durch logische und statistische Regeln. Und genau, wie wir halt eben hier gerade festgemerkt haben, wir sind dem ausgeliefert, also bei den ganzen Beispielen hier. Also wir entscheiden nicht, was wir da eingeben, das entscheidet wer anderer für uns, wenn wir die Systeme nutzen wollen. Und was halt gleichzeitig auch passiert natürlich dadurch, ist eine Zentralisierung. Also einerseits eben von Macht, weil die Leute entscheiden, was wir da eingeben können, was dann passiert, was damit gemacht wird, wie wir das nutzen können. Das hat Vor- und Nachteile. Also bei den, wenn man zum Beispiel, vorher habe ich dieses Kriminalitätsbeispiel gebracht, da wird auch sehr stark eben diskutiert, dass die Algorithmen vielleicht sogar fairer sind oder objektiver als Menschen. Oder man könnte ja, wenn der rassistisch ist, das ändern und dann wären auf einmal alle nicht mehr rassistisch. Ja. Und verstehen halt dann die Kritik nicht. Und genau, das ist halt eben so eine Sache, die da auch oft eben so Teil dieses Versprechen ist, wenn man die Software-Systeme verkauft, ist eben, sie sind objektiver und fairer als Menschen, heißt es. Aber gleichzeitig durch diese Annahme wird es auch schwieriger, quasi Kritik zu üben oder es zu hinterfragen. Dann gibt es eben auch noch so Trends wie diese Internet of Things, die eben das Ziel haben, oder Ubiquitous Computing, quasi diese Software-Systeme allgegenwärtig zu machen und unsichtbar, was es noch schwieriger macht, Kritik zu üben oder sie zu hinterfragen oder wirklich zu verstehen, was passiert da die ganze Zeit. Und wenn wir darüber diskutieren, genau, diese Systeme, wie sie uns beeinflussen, dann heißt das eben, sie sind normativ. Also sie geben uns quasi einen Rahmen, ein Skript vor, sie sind eine Brille, durch die wir die Welt sehen. Also im Fall von Facebook zum Beispiel, je nachdem, wie der Algorithmus halt die Beiträge sortiert, dann bekommen wir andere Arten von News mit. Und genau, aber wie wir eben in dem vorigen Beispiel gesehen haben, mit diesen uneditierten, also mit diesen unerwarteten Konsequenzen, die wir eigentlich alle nicht wollen, so ganz stimmt das mit der Objektivität offensichtlich nicht und mit der Fairness, die da versprochen wird. Und ganz so einfach ist es offensichtlich auch nicht. Und und mit dieser steigenden Komplexität, die wir immer haben, dadurch, dass wir immer mehr Informatik haben, die immer intelligenter wird, werden die Systeme natürlich auch schwer änderbarer, undurchschaubarer. Viel ist auch aus rein ökonomischer Sicht ein Betriebsgeheimnis. Also der Twitter wird oder Google wird ihre Algorithmen nicht hergeben, weil sonst können sie kein Geld mehr damit machen. Und in Konsequenz, also wenn man diese großen, komplexen soziotechnischen Systeme hat, wo überall Menschen sind und Algorithmen, ist es natürlich auch total schwierig, dann Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Aber sehr spannend finde ich jetzt zum Beispiel, wenn man den VW-Abgas-Skandal hernimmt, da sind die Entwicklerinnen tatsächlich verurteilt worden zu Strafen. Also passiert, dass man da auch in Verantwortung gezogen wird immer mehr. Genau. Und Automatisierung bedeutet natürlich auch immer einen Verlust in Autonomie, weil man halt Entscheidungen, die man vorher getroffen hat, wo man nachgedacht hat, wo man mediiert hat, dann die Maschine übernimmt oder der Algorithmus. Also wenn man das mit den Vorhersagen von Kriminalität bei Gerichtsverfahren hernimmt zum Beispiel, da hätte es ja früher sein können, dass dann, wenn sich das dann jemand der Richter, die Richterin den Lebenslauf genauer anschaut der Person oder irgendwie mit der Person mehr redet, dass man da vielleicht draufkommt, ja, wahrscheinlich eh nicht. Oder also, dass da irgendwelche Art von Mediation passiert. Aber wenn man das halt den Algorithmen übergibt, dann ist das problematisch. Und allein schon die Empfehlungen haben auch schon eine Schwierigkeit mit sich, weil eben diese Objektivität den Systemen zugesprochen wird. Da gibt es auch schon viele Untersuchungen dazu. Also deswegen gehen, wenn man das nochmal dieses Beispiel mit der Vorhersage von Kriminalität in Regionen, wo dann die Polizei zugeordnet wird, diese Erwartungshaltung, die haben die Leute von der Polizei eben, weil sie diese Fairness oder Objektivität dem System zuschreiben. Ja, genau. Und jetzt eigentlich zum einer der spannenderen Sachen hier, oder zum Main-Fokus. Was ist eigentlich Fairness? Wieder eine Frage ans Publikum. Was ist eurer Meinung nach fair für euch oder generell?
Sag mal, sagst du uns einmal, was du darunter verstehst?
Ja, okay. Na gut, dann ich kann auch auf, also eingehend von dem, was ihr vorher gesagt habt, würde ich sagen, kann man gut sagen, also alle Leute haben, ihr habt alle ein bisschen unterschiedliche Dinge trotzdem erzählt, was ihr als fair oder unfair empfindet, also es ist irgendwie subjektiv. Vielleicht auch irgendwie kontextbezogen, also manche Dinge sind in manchen Situationen fair, in anderen Situationen nicht. Also je nachdem, genau, also, und es ist halt auch immer eine Betrachtungsweise, also wenn man zum Beispiel das mit der Kriminalität hernehmen, da ist halt eben die Wahl zwischen Grundrechten im Endeffekt und mehr Sicherheit, TM, oder versprochene Sicherheit, obwohl wir wissen, die sich mehr mit Daten auseinandersetzen, dass die Systeme ja auch ihre Schwäche haben und dass es hinterfragbar ist, also weil es immer davon abhängt, was für Parameter man natürlich mit einbezieht, wie fair ist es dann wirklich. Also ja, ich würde sagen, es ist etwas sozial Konstruiertes, etwas Politisches, das wird verhandelt die ganze Zeit, was fair ist, was nicht. Und wie ich dann später, also genau.
Letztendlich ist doch so, dass die Fairness davon abhängt, was für persönliche Werte jeder Einzelne hat. Wir in unserer Gesellschaft haben ja irgendwie erarbeitet, was dann für allgemein als fair gilt, aber jeder Einzelne hat seine eigenen Werte. Und an der Stelle wird es dann halt natürlich schwierig, weil je nachdem, wie ich persönlich bin, mache ich meine Software so, dass sie für mich fair ist, aber für die anderen ja deswegen noch lange nicht. Egal, ob das jetzt Religion, sonstige Werte, die sind natürlich für jeden komplett anders. Also das eigentlich für Einzelne fair zu sein, geht überhaupt nicht, weil es immer nur eine allgemeine Geschichte im besten Fall wird.
Mhm. Genau. Da komme ich jetzt gleich zum ersten Paper.
Darf ich auch noch?
Oder noch eine? Okay.
Was mir jetzt noch eigentlich einfällt, was interessant ist, ist quasi, dass man eigentlich, nämlich dieses Allgemeine, dieses Statistische im Endeffekt mit Objektivität gleichsetzt, was ja auch überhaupt nicht stimmt. Also dass ja auch die Definition von Objektivität in Bezug auf Fairness quasi, wir sagen, objektiv in Bezug auf Fairness ist, naja, so irgendein oben drüber Durchschnitt halt. Das ist völliger Schwachsinn, aber das wird irgendwie nochmal so gemacht, also dass Fairness im Endeffekt irgendwie so ein Mittelwert sein soll, der es ja auch nicht ist, aber quasi das ist irgendwie das, was man, glaube ich, glaubt, was man Algorithmen beibringen kann. Ich kann denen so ein statistisches Durchschnittsding beibringen, was sie dann bla, eben auf irgendwelchen historischen Daten basieren, dann wissen sie ja was wir alle, weil das sind so viele Daten, die können wir nicht überschauen, aber die Algorithmen schon und deshalb können die fairer sein. Sie können halt statistischer sein, aber das heißt ja noch lange nicht fairer. So.
Ja, genau. Jetzt werde ich da immer ein bisschen eingehen, so zur Wissenschaft in dem Bereich, aber halt eben aus dieser Informatik-Schiene der Algorithmic Fairness mehr. Wie gesagt, eben sehr viele dieser Dinge sind für Leute Sozialwissenschaft wahrscheinlich eh selbstverständlich und schon lange untersucht, aber bei uns fängt man gerade an. Und leider mit zu wenig eben Interdisziplinarität, würde ich sagen. Genau, also da gab es eben ein Paper und Impossibility of Fairness, was eben versucht hat, Fairness so mathematisch zu modellieren und dann zu beweisen, dass man vielleicht eine universelle Fairness erstellen könnte oder nicht. Also wie schon erwähnt, rausgekommen natürlich geht nicht. Und der Krux war, dass also die Annahme war mal, dass alle Menschen gleich sind. Das war ein Axiom. Und dann wurden zwei Arten von Fairness verglichen, ob man die zusammenbringen kann irgendwie. Das eine ist individuelle Fairness, das heißt alle quasi Chancengleichheit. Alle haben die gleichen Rechte, Möglichkeiten. Und das andere war Group Fairness. Also da nehme ich eine Gruppe an Leuten her, zum Beispiel schwarze Menschen oder Frauen oder Männer oder keine Ahnung, halt Gruppen. Und schaue mir die Fairness zwischen den Gruppen an. Und als Beispiel haben sie da gebracht, den Aufnahmetest, den haben sie da durchgezogen. Und das Ziel vom Aufnahmetest ist es quasi auf hohes Potenzial, Intelligenz und Resilienz zu überprüfen. Und jetzt ist aber die Schwierigkeit, wie messe ich das? Kann ich das messen? genau, also wann, wo, wie messe ich das, hat große Auswirkungen. Und gewisse Merkmale, die dann einen Einfluss haben, sind ja auch welche, die ich jetzt als Individuum nicht beeinflussen kann. Also ob ich in eine reiche oder in eine arme Familie reingeboren bin, das kann ich nicht wirklich beeinflussen. Mit muss ich dann leben. Also ist es dann nicht irgendwie unfair, wenn ich dann dadurch benachteiligt werde? Also aus Gruppenfairness, wenn man da jetzt zum Beispiel soziale Herkunft und also bessere und schlechtere hernehmen würde, dann und diesen Aufnahmetest, dann wäre da quasi Unfairness da. Weil dann kann ich zur besseren Schule gehen und dann weiß man, habe ich auch bessere Noten am Schluss. Und im Paper ist dann eben angeführt, dass man dann eben für diese Merkmale für den Aufnahmetest dann eben Proxy-Merkmale verwendet, wie für Intelligenz im IQ, für den Erfolg in der Schule die Maturanoten. Dass das alles Schwachsinn ist, wissen wir eh, hoffe ich, oder nicht so gut funktioniert. Und jetzt dazu haben sie dann eben noch dieses Problem der strukturellen Diskriminierung hinzugefügt und rein modelliert und unter der Betrachtung, dass es eben strukturelle Diskriminierung gibt, was wir wissen, dass es gibt, also strukturelle Diskriminierung ist eben diese Diskriminierung von Gruppen, eben zum Beispiel, wenn man bei der sozialen Herkunft die hernimmt, dass man eben dann in die bessere oder in die schlechtere Schule kommt und je nachdem dann halt besser beim IQ-Test abschneidet oder die schlechteren oder besseren Noten hat. Genau. Und wenn man das in das mathematische Modell mit einbezieht, dann hat man eben dieses Problem, dass wenn du Individuen vergleichst, das könnte man als fair bezeichnen, dann würden da die Leute bevorzugt werden, die die bessere soziale Herkunft haben. Und wenn du die Gruppen vergleichst, aber also wenn du es auf Gruppenebene, wenn du versuchst, das auszugleichen, diese Gruppe der Leute, die sozial benachteiligt sind, dann bräuchtest du eine andere Idee von Fairness, also eine andere Definition von Fairness. Also das ist so das Grundprinzip. Also es gibt quasi, das ist der Beweis, also für Leute der Sozialwissenschaft total sofort, schon sehr lange bekannt, aber in der Informatik eben, jetzt gibt es einen Beweis, universelle Fairness gibt es nicht. Wie durch, genau, weil die Frage ist, wer wird benachteiligt, Individuum oder Gruppe? Hängt dann halt eben von den Werten der Gesellschaft ab, was wir wollen. Genau. Und in dem Paper Countable Algorithms wurden dann diverse Anforderungen an Forschung in dem Bereich definiert. Also einerseits, dass wir eben eine größere Menge an Definitionen für Fairness brauchen, im Speziellen auch von Gruppenfairness, weil was für Gruppen gibt es da? Was für Gruppen nehmen wir unter Betracht? Also wir wissen, Informatik zum Beispiel hat einen ziemlich schlimmen Gender Bias, auch einen globalen Bias, wenn man sich den globalen Norden anschaut. Also bei uns sind fast alles weiße Menschen. Genau. Und da muss man sich halt dann überlegen, was für Gruppen gibt es und sind die alle gleich? Also werden zum Beispiel, wenn man jetzt Intersektionalität mit betrachtet, werden schwarze Frauen genauso diskriminiert wie Frauen. Und da braucht es halt noch eine Reihe an Definitionen. Dann brauchen wir bessere Tools für das Erkunden und Verstehen von verschiedenen Arten von Fairness. Und dabei auch eine genauere Berücksichtigung von verschiedenen Kontexten. Und was das Paper auch noch vorschlägt, ist eben, dass wir Regeln und Standards brauchen und Best Practices für die Auswahl dann von Fairness-Definitionen für die jeweiligen Kontexte. Also vielleicht noch zur Erklärung, warum wir uns da Gedanken machen. Also ich habe jetzt vielleicht viele, also machen müssen, also so Dinge wie den Google-Suchalgorithmus zum Beispiel, den werden wir wahrscheinlich, oder insofern der Suche, werden wir weiter verwenden wollen. Und die Dinge haben einen Bias. Also wenn man zum Beispiel nach Impfen googelt oder sowas, das kann jeder mal probieren, eine der ersten Sachen, die da kommen sind, erste Ergebnisse, sind Impfleugner. Das ist auch so eine Art von Bias, weil da halt, also wir brauchen da, oder wenn man Google-Bildersuche zum Beispiel nach Beauty, Frau oder nach Mann sucht oder sowas, dann sind das oft sehr stereotypisierte Bilder, die man dann bekommt. Genau. Und das sind alles Systeme, die wir sicher noch verwenden wollen weiterhin, und deswegen müssen wir uns da Gedanken machen, denke ich, wie wir da mehr Fairness hinbekommen. Google, Facebook und die ganzen großen Unternehmen sind da eh auch schon interessiert dran. Aber halt, wie gesagt, eben noch immer. Ja, speziell würde ich sagen, zum Beispiel für die Definition von Gruppen. Was ist so eine Gruppe, die man vielleicht schützen will oder Diskriminierung erfährt? Das ist etwas politisch-soziales, also das geht ohne Sozialwissenschaft nicht. Also ja, da braucht es noch viel Interdisziplinarität, würde ich sagen, in dem Bereich. Okay, und jetzt ein weiteres Paper, was ich ganz nett fand für hier, Fair Test. Da wurde quasi die Idee von Fairness-Bugs entwickelt. Also dass eben diese unbeabsichtigten Konsequenzen, von denen ich vorher geredet habe, also diese Problematiken, werden da als eine Art von Fehler bezeichnet, also eine unbeabsichtigte Korrelation zwischen dem Software-Output und Gruppen, die man schützen will, aus Gründen, oder die benachteiligt werden. Genau. Und das hängt dann eben natürlich sehr stark ab, welche sozialen Gruppen sind bekannt, also welche untersuche ich, wie vorher schon erwähnt, und welche sollen berücksichtigt werden. Und das Paper argumentiert eben, dass EntwicklerInnen da eine Verantwortung haben, selbstverantwortlich zu suchen, zu debuggen und zu reparieren mit dem gleichen Elan, wie, deswegen ist es auch hier, wie Security- oder Privacy-Bugs behandelt werden. genau. Also meint das Paper und richtig. Und wie ich eben schon erwähnt habe, sozialwissenschaftliche Kompetenz in irgendeiner Form ist dann natürlich auch notwendig. Genauso wie Diversität, weil gewisse Sachen merkt man halt auch nicht so. Also wenn du im Team keine Person hast mit dunkler Hautfarbe, wenn man zum Beispiel einen Seifenspender hernimmt, dann kann es auch gut passieren, dass einem so nicht ausfällt. Also ja, viel zu tun. Und ein Tool, das Tool, was ihr da eben vorstellen im Paper, ist Fairtest. Das erstellt eben so einen Report an solchen Korrelationen und schaut sich dabei auch Subsets an Daten an quasi. Also wenn wir das Beispiel vom Aufnahmetest hernehmen würden, dieses Tool könnte dann auch zwischen Fakultäten unterscheiden zum Beispiel. Also was ein Problem von vorherigen Tools war, was Sie da sagen, ist eben, dass dann vielleicht die ganze Universität hergenommen wurde, aber Fakultäten sind unterschiedlich. Also zum Beispiel bei uns auf der TU Wien gibt es auf der Informatikfakultät einen großen Gender Bias, also sehr wenige Frauen, und auf der Architektur ist es fast gleich, zumindest unter den Studierenden. unter den Professoren und Professoren ist etwas anderes. Genau. Aber so ein Tool bringt auch Probleme mit sich, die Sie in dem Paper diskutieren. Und das eine ist Missbrauch. Also man könnte das vielleicht auch verwenden, um bewusst Diskriminierung oder Unfairness zu verstecken in so Machine Learning Systemen und sie dann quasi schwerer machen zum Erfinden. Ein anderes Problem, was man hat, ist Störfaktoren zu erkennen. Also wenn es daran liegt, dass man zu wenig Daten hat oder andere Rahmenbedingungen. Also wenn, was weiß ich, da irgendjemand die Hälfte aller Studierenden gelogen hat oder sowas, dann ja, kann man nicht wirklich viel machen im Fall vom Aufnahmeverfahren. Und ein anderes Problem von dem Tool ist, dass Bugfixing nicht explizit unterstützt wird. Also in dem Paper schreiben sie, dass sie davon ausgehen, wenn Leute mal einmal so eine Unfairness oder so eine Diskriminierung oder Benachteiligung erkannt haben, dann werden sie schon Lösungen finden, um das irgendwie wieder zu verbessern. Genau. Aber wie wir eben mitbekommen haben, Fairness ist etwas Diskursives, etwas Politisches, das muss ausverhandelt werden, hat mit Werten zu tun, das heißt, das ist alles nicht so einfach. Genau, und der vierte Punkt und meiner Meinung nach auch fast einer der größten Probleme mit dem Ganzen oder generell mit diesem Ansatz, dass man das eben technisch löst, mit so Tools ist, dass ich eben Merkmal, also damit ich das überprüfen kann, brauche ich quasi Menschen, die benachteiligt werden im Output vom Algorithmus. Also zum Beispiel also wenn ich ein System habe, das Kriminalität berechnet, dann müsste ich wissen am Schluss, wer sind schwarze Menschen, wer sind weiße Menschen und müsste mir dann ausrechnen im Verhältnis, wie unfair ist das? Werden die statistisch gesehen gleich behandelt oder nicht? Oder Männer und Frauen, genau. Gibt es auch Bias, ja. Ja, genau. Nein, habe ich nicht gesagt. Okay. Genau. Und da hat man halt dann diese Unterschiede. Und ja, genau. Du musst aber dann die Gruppen identifizieren können. Und das ist natürlich ein Privacy-Issue. Also wenn du dann weißt, wenn du irgendwie Möglichkeiten brauchst, um herauszufinden, wer ist Mann, Frau, Schwarz, Weiß, etc. Genau. Also jetzt wieder eine Frage an die Leute, ans Publikum. Brauchen wir in Software-Teams jetzt eigentlich nun sowas wie Sozialwissenschaftlerinnen vielleicht? Also Leute, die uns da unterstützen bei dem Finden von solchen Fairness-Bugs? Also Fairness-Bugs ist jetzt speziell auf diese Machine-Learning-Systeme vor allem auch getrimmt. Und ja, was ist mit mehr Diversität?
Ja, also ich würde mal sagen, das eine, was ich auf jeden Fall noch anmerken wollte zum Fairness-Ding von vorher, ist ja auch diese Annahme, alle Menschen sind gleich. Man muss sich schon einmal so irgendwie, also ich bin absolut dieser Meinung, aber man darf nicht übersehen, dass das schon ein extrem westlicher Bias ist. Also ich habe Indologie auch studiert eine Zeit lang, mit alle Menschen sind gleich als Grundannahme in einem brahmanisch-traditionellen Weltbild kann es knicken. Gibt's nicht, ist nicht so. Und gerade eben das mit dem, es ist Glück oder Pech, in welche Familie ich geboren werde, nee, das ist schon okay so, da gibt es quasi da gibt es schon Götteralgorithmen dahinter, wie das funktioniert. Stichwort jetzt mal ganz banal Karma, ja, so Geschichten. Also das heißt quasi, dass gewisse Unfairness Gruppen gegenüber sozial absolut gerechtfertigt sein kann in gewissen Weltbildern. Das ist absolut nicht mein Weltbild. Aber sagen wir mal so, in Indien wohnen so ein paar Menschen, die das so sehen. Und das sind nicht so wenige. Also das heißt, ich glaube, diese Fairness-Geschichte, da gibt es, dass alle Menschen gleich sind, ist ein westliches Dogma, das ich persönlich ziemlich gut finde. Genau, ja, ich bin ja auch ein Westler, also genau, und also deshalb, und ich bin, genau, ja, also das ist ja auch noch was, was, glaube ich, in die ganze Diskussion ein bisschen reinkommen muss, dass wir auch da quasi mit dem Diversität, weil wenn wir uns jetzt lauter westliche, weiße Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen reinholen, auch da, auch das habe ich ein bisschen gemacht und ein bisschen mit Linguistik und mir so Geisteswissenschaften angeschaut, das ist jetzt nicht so, dass die viele von diesen Biases nicht haben. Also die haben ja auch ganz eigene Probleme. Also ich denke, das ist ein extrem schwer lösbares Problem mit diesen Dingen. Also das wird sicher nicht das prinzipielle Problem lösen, einfach jetzt Leute aus andere weiße bevorzugte Menschen von Universitäten in Teams von weißen Studierten zu holen, die mit anderen Biasen da reingehen und neue reinbringen. Also das ist, glaube ich, das muss man sich schon auch bewusst sein, dass jetzt die Sozialwissenschaft sicher kein Allheilmittel ist für solche Dinge, weil die auch ihre ganz eigenen Bias-Geschichten haben, die sie zum Teil auch nicht sehen oder sehen wollen.
Ja, da gebe ich dir schon komplett recht, aber ich glaube, was man trotzdem festhalten muss, aus meiner Sicht zumindest, ist, dass es halt Forschung gibt oder verstärkt, was Menschen sind, also und Auseinandersetzung mit Menschen und Diskriminierung, das gibt es in der Informatik ja eigentlich nicht. Oder ist auch frowned upon, wird abgewertet systematisch. Keine Kerninformatik. Ja.
Ich möchte was sagen zur Mehrdiversität. Also ich gehöre seit 30 Jahren zu den 3% Frauen. Hält sich, ändert sich nicht der Prozentsatz Frauen in Technik. Und ich finde es grundsätzlich gut, wenn es mehr diverser wäre. Ich finde es aber dann auch immer seltsam, wenn ich dann, sind wir alle ein diverses Team und dann kommt und was sagst du als Frau jetzt da dazu? Und ich weiß es nicht. Also es ist dann so, man hakt das dann ab. Jo, wir haben auch eine Frau gefragt. Und wenn man jetzt wahrscheinlich noch, also als Checkbot, glaube ich, in österreichischen Software-Teams wäre eine schwarze Programmiererin, ich glaube, dann würde man schon viele Kasteln abhaken und dann glauben, sie hätte jetzt, na dann hat man Frau, schwarz und goldeswert die Frau. Also ich bin mir nicht sicher, ob es das wirklich bringt, dieses... Weil ich habe oft das Gefühl, dass dann alle drumherum glauben, jetzt müssen wir uns mit dem Thema nicht befassen, da ist eh eine, die das tut. Und ich kann euch nur sagen, ich rufe euch auf, weil hier sind ja wieder sehr wenig Frauen. Ich bin in 90% meiner Social Media und sonstigen Accounts männlich. Wie wäre es, wenn ihr immer alle weiblich angebt, dann mischt sich's viel mehr und dann ist es nicht mehr so ein Merkmal, was man ist, wenn wir es alle immer falsch ausfüllen.
Ich fand es jetzt gerade ganz interessant, was du gesagt hast. Das ist so nicht der Kernpunkt der Informatik. Ich bin selber Sozialwissenschaftler. Also Sozialwissenschaft hat ja seit zig Jahrhunderten schon fast eigentlich so Wissenschaftskritik. Die ist im Informatikbereich so selber nicht in dieser Tiefe vorhanden, sodass eigentlich vieles, was im sozialwissenschaftlichen Bereich und auch in anderen Bereichen über Jahrhunderte hinweg diskutiert wurde. Es gibt keine wertfreie Forschung, es gibt keine wertfreie Arbeit in dem Bereich, weil Informatik geht doch in vielen Fällen ganz gnadenlos darum, dass damit was verdient wird. Und all diese Geschichten und wohin geforscht wird, wird gerade im sozialwissenschaftlichen Bereich auch extrem oft diskutiert. Wer gibt solche Aufträge, die entsprechenden Forschungsaufträge? Das wird im Informatikbereich sehr viel seltener, sehr viel weniger intensiv diskutiert. Da kommt auch ganz viel. Also insoweit hilft da die Diversität nicht unbedingt, sondern eigentlich schon auch nochmal das Thema Werte. Letztendlich auch mal dahin, man kann nicht wertfrei diskutieren.
Also ich stelle mir halt ein bisschen die Frage, ob diese Überlegung mit, man kann sozusagen auf diversitätsfrei oder auf biasfreie Software testen, ob das nicht irgendwie das gleiche Thema ist, wie man kann auf Software testen, die was fehlerfrei ist. Weil irgendwo hat man immer einen Bias. Also einmal ist die schwarze Hand und das nächste Mal sind es, weiß nicht, die Augen, die vielleicht nicht so groß sind oder so. Also ich glaube einfach, man kann dann auch nur auf einen Kriterienkatalog testen, oder?
Also, ja, meine Meinung dazu. Genau. Habe ich hier noch eine Frage? Können wir diese Probleme mit mehr Technologien lösen? Und noch eine Sache wollte ich sagen zu dem Fairness, zu der Diversität. Also ja, eine Person ist für mich auch keine Diversität. Also Diversität fördern heißt für mich, dass wir halt in Richtung, dass man in Richtung 50-50 kommt mit, oder halt entsprechend Leute, die wir haben in der Gesellschaft, also dass wir da sinnvoll repräsentiert sind, entsprechend der Gesellschaft in der Informatik, jetzt, wenn man jetzt Informatik hernimmt. Aber das betrifft ja auch Management, also das ist ja genauso das Problem, dass das weiße Männer sind, ne? Weiße alte Männer. Genau. Wie machen wir das? Drüber reden, uns auch eine Sache, ja, sicher. Ja, wäre ich dafür. Aber zu deiner Frage, ja, ich denke, perfekt geht, glaube ich, auch nicht. Ja? Das sagt ja auch dieses Paper hier, universelle Fairness. Ja. Obwohl das, wie gesagt, eben mit westlichen Annahmen arbeitet, eh klar, aber kann man noch mehr kritisieren, wie wenig das eigentlich, wie diskursiv das eigentlich ist, diese Fairness. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns da nicht trotzdem sehr stark damit auseinandersetzen müssen, weil viele Leute sind davon betroffen, also das werden mehr. Und wie ich auch gesprochen habe mit diesen Diffusion von, wenn wir von diesem Bias, also da gibt es, zumindest kenne ich da jetzt noch nicht wirklich so Studien dazu, aber das ist auch ein Problem, was sicher stärker auf uns zukommen wird, also dass sich halt das verbreitet, weil die Leute verwenden die Libraries, die Daten weiter, immer mehr. Und wenn man dann, also da hat dann auf einmal ein Bias ganz viel, betrifft ganz viele Menschen auf der Welt. Vielleicht auch, ja, ziemlich sicher sogar im globalen Süden wahrscheinlich dann auch sehr stark, weil die ganzen meisten guten Daten gibt es dann wahrscheinlich im globalen Norden. Und die sind halt dann natürlich wieder optimiert für den globalen Norden und nicht für den globalen Süden. Also, und es schaut eher so aus, als ist der Trend eher gerade eben stärkere Unterstützung von Entscheidungen und mehr Automatisierung. Das reden ja alle davon die ganze Zeit. Ich glaube, wir müssen uns da neue Strukturen überlegen und einfach beginnen, das mit der Diversität, also einerseits um Sozial- und Geisteswissenschaften und generell, dass das Dinge nicht wertfrei sind, das stärker berücksichtigen und das mit der Diversität halt ernsthaft angehen. Nicht so, wie es meiner Meinung nach gemacht wird. Also ich bin viele Jahre Studienvertreter auf der TU, kann dir genug Geschichten erzählen, die Sabrina hat heute auch einen Vortrag dazu gehalten, zur Situation. Ich habe mit Leuten aus Deutschland, mit Unis, die dort in der Studienvertretung sind, genug zu tun gehabt. Ich kenne Leute aus diversen Unternehmen, also da gibt es genug Probleme. Man muss halt nur wirklich, wirklich ernst nehmen, meiner Meinung nach. Also, und halt, ja, mit den stärkeren Maßnahmen durchführen. Und die halt dann auch wirklich durchsetzen. Ja, sehr schwammig. Also, es gibt ein Aufnahmeverfahren bei uns und was man sagen kann, wir haben 50% Abbrecherinnenquote, obwohl das jetzt für mich ein bisschen, also wir können das gerne nachher diskutieren, das wäre fast lieber, aber wir haben im Detail, aber wir haben eine 50% Abbrecherinnenquote und sind damit im TU-Vergleich ziemlich hoch. Das heißt, irgendetwas gibt es im Studium, was da die Frauen beschließen lässt, zu wechseln. Es gibt auch immer wieder diese Geschichten, zum Beispiel im Silicon Valley gab es jetzt dieses Jahr diese Geschichte mit dem Uber und den sexuellen Übergriffen und dann haben ganz viele Frauen sind dann aufgestanden und haben veröffentlicht von sexuellen Übergriffen, die ihnen gegenüber sind. Und es gibt auch vereinzelt, also ich kenne da ein paar Artikel, ich weiß nicht, wie gut die Studien sind, habe ich mich genau angeschaut, aber ich vertraue denen einmal, also meinem Instinkt wird das auch sehr stimmen, dass halt auch in der wenn die Leute dann im Beruf sind, dass dann auch sehr viele aus den Berufen rausgedrängt werden. Also dass da in den USA kenne ich dazu eben von diversen guten Zeitungen, Studien oder Artikel, die kann ich dir dann nachher zeigen, wenn du möchtest. Also durch die Rausdrängung von Frauen aus dem Beruf quasi. Ja.
Also ich finde das sehr unbefriedigend, dass es nichts Perfektes gibt, ist mir völlig klar. Aber wenn das jetzt so hingestellt wird, es gibt keine universelle Fairness, dann und ein bisschen herumgegendert wird und ich meine, das kann es ja nicht sein. Ja. Also ich denke mal, es muss doch irgendwie zumindest den Versuch geben, Kriterien aufzustellen für Fairness. Ja. Also für mich, ich meine, es gibt für mich offensichtlich unfaire Systeme, wie zum Beispiel das Finanzsystem, ja, wenn wir die Situation haben, wo, ich weiß nicht, eine Handvoll Menschen die Hälfte des Vermögens haben, ich meine, wie ist das dann damit? Kann man dann auch sagen, das ist eh okay, oder?
Ich glaube, wir haben da eine Antwort.
Ich finde, der relevante Punkt ist, man sieht es aber sofort wieder, es ist halt die Informatik da ganz stark und es muss Kriterien geben. Das ist das, was wir quasi sehen und das sehe ich eben gar nicht so. Also da bin ich ganz bei dir. Ich finde, das Problem ist quasi, wir können mal den 300-400 Jahren Sozialwissenschaften auch vertrauen und sagen, das ist ein Problem, das können wir nicht lösen. Das ist nichts, was man mit Kriterien und Katalogen lösen kann. Ich würde sagen, der Ansatz soll vielleicht ein ganz anderer sein. Der Ansatz soll sein, unsere Technologien können die Probleme nicht lösen. Unsere Technologien sind unfair, aber wir müssen uns quasi, wir können ja auch einfach sagen, worin wir glauben, dass unsere Technologien unfair sind. Wir können uns damit beschäftigen, quasi, man kann ja einfach einmal damit anfangen, so Sachen wie auch Quoten für Studentinnen, ja, sind auch so Sachen, wie gesagt, das ist keine Lösung, das ist eine Symptombehandlung, die man zeitlang machen kann und die ich auch nicht schlecht finde eine Zeit lang, es ist aber keine Lösung für ein gesellschaftliches Problem. Also quasi, es ist eine Lösung für die Uni, die man zeitlang fahren kann, aber es ist dann keine Lösung für, es bringt das Zeug nicht aus den Köpfen raus, denke ich mal, ja. Aber du magst schon.
Ja, ganz kurz. Aber ja, diese Dinge sind natürlich sehr politisch, aber wir haben zum Beispiel sowas wie Menschenrechte, die wir hier im globalen Norden super finden und die ich auch cool finde. Und allein von denen leiten sich schon sehr viele Werte ab, die man, wenn man nach Unfairness sucht, die da vielleicht praktisch sind. Aber Diskriminierung zum Beispiel, dass wir keine Diskriminierung wollen, das ist etwas, das steht im Gesetz. Und ein Problem, was wir halt haben mit diesen Machine Learning Systemen, vielleicht habe ich das nicht genug, vielleicht soll ich das nochmal genau erklären, wie eben hier erwähnt, diese Proxy-Merkmale, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Also das Problem ist, dass diese Diskriminierungen ja oft auch implizit oder eigentlich immer implizit sind. Also da kriegt das Ding dann, der Machine Learning-Algorithmus sieht dann, welche Schulen ich besucht habe und sagt dann, weil du die Schulen besucht hast, weil das sind gute Schulen, bist im Aufnahmeverfahren besser, aber diese Schulenauswahl ist nicht neutral. Weil je nachdem, wie viel Geld ich habe, komme ich in die schlechteren oder in die besseren Schulen oder in welchem sozialen Netzwerk oder wo ich wohne. Also in welchem Bezirk? Also und das mit den Kriterien schreibe ich ja hier, dass das ein Ding ist, was gerade in der Forschung heiß diskutiert wird. Und ja, wir werden da keine Objektive finden, aber wir haben ein Rechtssystem, wir haben Menschenrechte, wir haben schon ganz viel Framework und ganz viel Ideen und ganz viel Forschung. Wir müssen halt nur versuchen, das auch stärker in die Informatik reinzubringen und da Diskurse zu veröffentlichen, den Diskurs zu stärken.
Ja. Gut, ich will jetzt noch ein abschließendes Wort dazu sagen. Als die 3% fühle ich mich da jetzt dazu berufen. Überraschend haben wir in einer Stunde ein Problem, das die Menschheit seit Jahrtausend waren, nicht durch Technologie gelöst. Ist traurig. Es ist nämlich das Ganze ein soziales Problem und kein technisches. Es wird nur durch Technik jetzt verstärkt und reproduziert. Und ich finde es wunderbar, dass man sich damit befasst, dass man nicht einfach sagt, das passiert halt und der Computer hat recht, wenn er da rauskommt. Und ich glaube, wenn wir anfangen, es zu beachten und wenn wir anfangen, vielleicht ein offenes Auge dafür zu haben, dann kann es sich zum Besseren wenden, so wie ich auch immer hoffe, dass ich einmal nicht zu den 3% gehöre, sondern einmal mit den 50% bei Technikveranstaltungen bin. Danke für alle, die Interesse gehabt haben. Danke für deinen super Präsentation und auch den Mut, so ein tiefes, großes Thema hier in einer Stunde zu präsentieren. Noch einmal einen Abschlussapplaus, bitte. Okay.